LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Research to Go, dem Unternehmenspodcast der LBBW. In unserem Bürostudio wollen wir heute erneut über ein erfreuliches Thema reden. Nach dem Mercosur-Abkommen jetzt das Freihandelsabkommen der EU mit Indien. Auch diese große Volkswirtschaft beobachtet unser Weltökonom Matthias Krieger. Hallo Matthias.
Hallo Bernd und hallo an alle, die zuhören.
Aber nichts kann natürlich die Kenntnis vor Ort ersetzen. Und daher freue ich mich ganz besonders, als zweiten Gast jemanden hier zu haben, der nicht nur seit Jahren für unser Haus Geschäfte in Indien begleitet, sondern auch aus Indien stammt. Willkommen, Kushdeep Singh.
Hallo Bernd, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Ja, Kush, vielleicht kannst du erstmal skizzieren, welche Art Geschäft die LBBW eigentlich in Indien macht. Wir finanzieren da ja keine Eigenheime.
Ja, das stimmt. Die LBBW macht sehr viele Geschäfte in Indien. Wir machen im Rahmen von Exportfinanzierung sehr viele Geschäfte und auch im Rahmen von Trade Finance. Alles, was mit Lateral Credits, also Dokumentärsgeschäft und mit Garantiegeschäft zu tun hat. Wir machen pro Jahr sehr viele Geschäfte und das ist ein sehr wichtiger Markt für uns.
Also wir finanzieren Geschäfte deutscher Exporteure in Indien.
Deutsche Exporteure und Exporteure aus den Nachbarländern.
Ja, und da ist es ja sicherlich Gold wert, jemanden zu haben, der sich vor Ort auskennt, der das Land von innen kennt. Indien hat mit Deutschland ja gemeinsam, dass es ein Bundesstaat ist, aber die Komplexität ist eher die von Europa. Wie viele indische Sprachen sprichst du, Kush?
Das ist eine sehr gute Aussage, die du gemacht hast. Also Indien sieht wie Deutschland aus, von außen aus gesehen, aber Indien hat eine Komplexität von der EU. Indien ist ein sehr großes Land in sehr vielen Hinsichten. Indien hat 28 Bundesstaaten und jedes Bundesstaat oder fast jedes Bundesstaat hat eine eigene Sprache, eigene kulturelle Identität. Und deswegen es ist sehr gut, wenn wir sagen, auf einer Seite sieht das Land wie Deutschland aus, auf der anderen Seite hat eine Komplexität von der EU. Wenn wir über Indien sprechen, muss man auf jeden Fall auch die Situationen der Sprachen betonen. Indien hat offiziell über 20 Sprachen und es gibt keine nationale Sprache, die für alle Inder gilt. Es gibt Sprachen, die in der Regel sehr unterschiedlich sind voneinander. Und es gibt gewisse Bundesländer, die eine sehr starke sprachliche Identität haben. Es gibt Hindi. Hindi ist am meisten verbreitete Sprache in Indien. Und neben Englisch ist die Sprache der Zentralregierung und auch in der Wirtschaft sind die zwei Sprachen sehr gut benutzt. Trotzdem, Indien hat sehr viele unterschiedliche Sprachen und zu deiner Frage, ich spreche insgesamt 5 Sprachen und davon 2 indische Sprachen, Punjabi und Hindi.
Ja, ich habe mich da schlau gemacht. Punjabi hat mehr Muttersprachler als das Deutsche, aber nicht so viele, die es als Fremdsprache lernen. Ja, und in Indien aber Englisch ist die Geschäftssprache, also wie in der EU. Da hat ja auch fast niemand mehr Englisch als Muttersprache, aber alle sprechen Englisch miteinander. Das ist ja schon mal ein Pluspunkt für jemanden, der mit Indien Geschäfte machen möchte. Englisch als Verkehrssprache.
Absolut. Das ist ja der Vorteil von dem indischen Markt. Vor allem im wirtschaftlichen Raum ist Englisch sehr, sehr geläufig. Deswegen, wenn jemand aus Europa oder EU aus Deutschland Geschäfte mit Indien machen will, kommt man mit Englisch sehr gut klar. Und die sprachliche Barriere sind kaum gegeben. Es ist alles auf Englisch und man kann sehr gut Geschäfte in Indien machen.
Spuren natürlich, muss man sagen, der Kolonialzeit. Großbritannien hat ja auch andere Spuren hinterlassen, vor allem das Rechtssystem.
So ist es. Indien ist seit 1947 unabhängig von Großbritannien und das hat auch dazu geführt, dass Indien ein Rechtssystem hat, das sehr stark von Common Law ausgeprägt ist. Und die rechtliche Stabilität in Indien ist sehr gut gegeben. Normalerweise werden die Verfahren sehr gut begleitet und auch durchgeführt. Neben dem Common Law gibt es ja auch verschiedene andere Praxen, die in Indien stattfinden. Die muss man lokal auch kennen. Es gibt zum Beispiel in Deutschland keine so religionbezogene Rechte. Das ist in Indien der Fall, wegen der Vielfalt, die Indien bezüglich Religionen hat. Es ist sehr gutes, stabiles Rechtssystem. Es kann ein bisschen dauern, bis ein Verfahren zu Ende gebracht wird, aber es ist sehr stabil und sehr gute Basis für Geschäfte.
Naja, lange Verfahrensdauern kennen wir in Deutschland ja auch. Ja, und die Juristen wurden natürlich jetzt sehr stark gebraucht, um das Handelsabkommen auszuhandeln. Matthias, kannst du uns mal die Kernpunkte zusammenfassen?
Ja, gerne. Indien war früher ja sowas wie ein Closed Shop. Seit den 1990er Jahren öffnet sich das Land aber. Und man meint, dass die Zollpolitik Trumps da auch beschleunigend wirkt, denn da tut sich gerade einiges in jüngerer Zeit. Wir haben letztes Jahr zwei Freihandelsabkommen, die Indien geschlossen hat. Das eine mit der EFTA, also mit der Schweiz, Norwegen und Island, und das andere mit Großbritannien. Und jetzt haben wir auch das Freihandelsabkommen EU-Indien. Was haben wir da? Wir haben da eine Freihandelszone von fast 2 Billionen Menschen. Auf Indien entfallen da 1.450 Millionen Menschen. Das Freihandelsabkommen ist recht ambitioniert und weitreichend. Also da werden im Laufe der Zeit etwa 96% aller Zölle wegfallen, die bisher auf Importe aus der EU angefallen sind. Mal ganz zentraler Punkt zum Beispiel auf Autos. Da gab es bisher einen Zoll von 110%, fast prohibitiv hoch. Und der soll innerhalb von 10 Jahren auf nur noch 10% sinken. Bei Autoteilen ist das Ganze noch ambitionierter. Da soll es innerhalb von 5 Jahren auf 0 heruntergehen. Hat nämlich auch den Hintergrund, dass dort ausländische Direktinvestitionen in Indien befördert werden sollen. Also europäische Automobilbauern sollen sich in Indien ansiedeln. Und da ist es natürlich ein großer Vorteil, wenn man Teile aus Europa völlig zollfrei innerhalb kurzer Zeit nach Indien liefern kann. Also da ganz große Fortschritte, aber auch bei anderen Branchen, Maschinenbau, Chemie, Eisen, Stahl, Arzneimittel werden die Zölle innerhalb einer gewissen Frist auf 0 absinken. Umgekehrt wird Indien dann zollfrei Medikamente, Textilien nach Europa liefern dürfen. Es gibt auch bei Stahl ein Kontingent von 1,6 Millionen Tonnen pro Jahr, das dann zollfrei geliefert werden wird. Was man ausgeklammert hat, sind ein paar ganz sensible Punkte, zum Beispiel öffentliche Aufträge. Das heißt, EU-Unternehmen können sich nicht auf öffentliche Aufträge in Indien bewerben. Bei den Bauinvestitionen gibt es Ausnahmen und vor allem bei der Landwirtschaft, die wurde weitgehend ausgeklammert, weil das ist eben für Indien ein ganz sensibles Thema, weil über 50% der Beschäftigten in der Landwirtschaft arbeiten. Also insofern ist das noch sensibler als in der EU. Deswegen hat man das komplett ausgeklammert und nur so konnte dieses Abkommen letztendlich unterzeichnet werden. Bis es in Kraft tritt, wird es noch ein kleines bisschen dauern. Erstmal muss das Ganze in der EU noch mal rechtlich überarbeitet werden. Das Europäische Parlament muss zustimmen, was allerdings in diesem Fall als ziemlich gesichert gelten kann, weil man die Problemzonen eben ausgeklammert hat, anders als beim Mercosur. Also wir können damit rechnen, dass wir in etwa einem Jahr ein funktionsfähiges Abkommen haben, das dann eben seinen Lauf nehmen wird.
Ja, da haben wir ja wirklich auch Interesse dran, denn Indien, das muss man ja sagen, ist eine ganz große Nummer in der Weltwirtschaft mit starkem Wachstum. Wie positioniert sich Europa da im Moment im Vergleich zu den anderen Partnern?
Was die Größe der Volkswirtschaften angeht, befindet sich Indien derzeit auf Rang 5, noch etwas hinter Deutschland. Allerdings wird sich das im Laufe der Zeit natürlich ändern, denn Indien weist Wachstumsraten von über 6% pro Jahr auf, das heißt höhere Wachstumsraten als alle entwickelten Volkswirtschaften und wird deswegen natürlich dann im Zeitablauf dann an einigen Volkswirtschaften vorbeiziehen. Also irgendwann werden auch die Inder an uns vorbeiziehen. Mittlerweile liegt der Anteil des indischen BIP am Welt-BIP bei 8%. Das waren vor 40 Jahren waren es nur 3%. Man sieht, Indien, die Bedeutung Indiens in der Weltwirtschaft nimmt auch zu, das sogar beschleunigt zu. Allerdings sind natürlich noch viele Bereiche etwas unterentwickelter. Wenn man sich zum Beispiel einfach mal das BIP pro Kopf anschaut, da sind wir in Indien bei einem Wert von $2.700 pro Jahr. Also noch ein unteres Einkommensniveau. Zum Vergleich, Deutschland sind wir etwa bei 60.000. Also ein Inder verdient im Schnitt etwa ein Zwanzigstel dessen, was ein Deutscher verdient. Also da gibt es noch große Unterschiede und es gibt natürlich dann auch Rückkopplungen auf die Märkte, weil natürlich viele höherwertige Konsumgüter wie zum Beispiel Autos nur bedingt dann in Indien absetzbar sind, weil es eben nur eine relativ geringe Schicht von Menschen gibt, die solche Produkte kaufen können. Aber das ändert sich natürlich. Was natürlich klar vorteilhaft zu sehen ist, dass fast alle Sektoren aus Deutschland recht hohe Wachstumsraten bei den Exporten nach Indien verzeichnen. In den letzten 5 Jahren war es bei der Chemie zum Beispiel 30% plus und beim Kfz-Sektor 90%. Also der Handel, der nimmt doch da erheblich und schnell zu. Die gesamte EU hat in den letzten Jahren ihren bilateralen Handel mit Indien praktisch verdoppelt.
Das kann man wahrscheinlich dann auch direkt im Geschäft sehen, oder Kusch?
Ja, sehr gerne. Also ich kann aus 2 Perspektiven zu dem Thema was sagen. Erstens aus Sicht der Geschäfts, also in den letzten 5 Jahren, seitdem ich diese Verantwortung übernommen habe im Haus. Wir sehen sehr viele Geschäfte mit Indien gemacht werden. Die Anfragen werden immer größer und auch komplexer. Das zeigt auch, dass in der Realwirtschaft da sehr vieles passiert. Du hast, Matthias, davon gesprochen, vor 40 Jahren. Das passt ganz gut, weil ich bin ja 1987 geboren und ich habe auch die Zahlen, Daten, Fakten angeschaut. Und das Bruttoinlandsprodukt von Indien ist in den letzten 38 Jahren um 14-fach gewachsen. Und das sind nicht nur Zahlen. Ich kann auch aus meiner Kindheit auch erzählen, wo ich noch ein kleines Kind war, waren bei uns im Dorf kaum Autos zu sehen. Und heutzutage ist so, dass fast jeder besitzt ein Auto. Wahrscheinlich nicht ein Mercedes, weil die Inder noch nicht so viel Wohlstand haben. Aber der Wohlstand spürt man an jeder Ecke. Es wird überall gebaut. Von daher, dass die Entwicklung ist sehr, sehr gut, sehr positiv. Und auch im Blick auf EU. Die EU ist ein sehr wichtiger Handelspartner für Indien. Nichtsdestotrotz, da gibt es weiterhin deutlich mehr Potenzial für die Geschäfte, die man mit Indien machen kann.
Ja, das wäre nämlich jetzt meine Frage. Wie wird das Abkommen eigentlich in Indien gesehen, von den Indern, vor allem natürlich in der Geschäftswelt? Hat man da auf die EU gewartet oder andersrum? Wie ist unser Standing in Indien?
Ich würde sagen, Standing von EU in Indien ist sehr gut. Natürlich hat Indien nicht auf EU gewartet. Indien hat eine sehr große Bevölkerung und auch ein großer Anteil der Bevölkerung, das noch sehr arm ist. Das heißt, Indien hat Ziele, diese Menschen aus diesen Armut rauszuholen. Das heißt, sie machen mit allen Volkswirtschaften seit Jahren sehr viel Geschäft. Und nichtsdestotrotz, es gibt von beiden Seiten sehr viel Potenzial. Inder können von diesem Abkommen profitieren, aber auch deutsche und EU-Unternehmen können sehr stark davon profitieren. Und wir werden sehen, die Punkte, die in diesem Abkommen erwähnt sind, sie sehen sehr gut aus. Die Zölle, die abgesenkt werden sollten in den nächsten 5 bis 10 Jahren, die werden schon Früchte tragen. Und ich freue mich auf, wenn es soweit ist. Und ich denke, das ist absolut eine tolle Sache für beide Volkswirtschaften.
Ja, für die EU-Unternehmen hat das natürlich enorme Vorteile. Man hat dann eben einen großen Zollvorteil gegenüber ausländischen Konkurrenten, vor allem eben aus China, denn Indien und China haben kein Freihandelsabkommen miteinander. Indien ist ja aus der China-zentrierten RCEP ausgestiegen, also beteiligt sich nicht an diesem China-zentrierten großen Freihandelsabkommen. Chinesische Unternehmen haben deswegen Zollnachteile auf dem indischen Markt, ein großer komparativer Vorteil für EU-Unternehmen. Bisher hatten Japan und Südkorea ein FTA, ein Freihandelsabkommen mit Indien, das allerdings bei weitem nicht so ambitioniert war wie das jetzt eben geschlossen wird. Also EU oder EU-Unternehmen ziehen da jetzt im Vergleich zu japanischen oder koreanischen Konkurrenten auf dem indischen Markt gleich, beziehungsweise stellen sich da sogar besser. Wie das Ganze mit den USA sein wird, mit US-Konkurrenten, das ist natürlich eine Frage, die derzeit niemand wirklich beantworten kann, weil die Zollpolitik Trumps eben dermaßen sprunghaft und erratisch ist, dass wir das mal abwarten müssen. Allerdings könnte es durchaus sein, dass auch die US-Unternehmen in den Genuss der Zollfreiheit kommen. Das heißt, mit US-Konkurrenten hätten wir da keinen komparativen Vorteil. Aber da unten sind unsere Hauptkonkurrenten in vielen Bereichen dann eben die Chinesen. Und da muss man sagen, sind wir eindeutig vorne durch dieses Freihandelsabkommen.
Ja, und man muss natürlich die richtigen Produkte haben. Welche deutschen Produkte sind denn in Indien besonders gefragt, Kusch, und wo ist Potenzial?
So, deutsche Produkte sind in Indien sehr gefragt, vor allem in Branchen von Maschinenbau und Anlagenbau, Autos und auch Fahrzeugteile, Elektronik und auch chemische Produkte sind in Indien sehr, sehr gut nachgefragt. Und das sind die Branchen, wo Deutschland auch eine sehr gute Stärke hat. Das heißt, davon können deutsche Unternehmen sehr gut profitieren.
Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite. Unsere Exportunternehmen sehen Indien als Markt, aber Indien ist ja auch ein Standort. Wo ist Indien heute schon stark, Matthias?
Bisher ist Indien sehr stark im Bereich der Dienstleistungen. Das ist ein bisschen eine Asymmetrie. Premier Modi möchte das ja auch ändern. Er möchte viel stärker das verarbeitende Gewerbe in Indien entwickeln, weil man dort eben wesentlich mehr Arbeitsplätze schaffen kann, gerade für die vielen jungen auf dem Arbeitsmarkt drängenden Inder. Aber derzeit ist die eindeutige Stärke Indiens der Dienstleistungssektor, gehört zum Beispiel die IT-Dienstleistungen dazu, die Softwareentwicklung. Auch in puncto KI ist Indien äußerst ambitioniert. Es gibt da Investitionszusagen von $250 Milliarden bis 2035. Also bis dahin wird dann Indien einer der großen Player am KI-Markt sein. Natürlich auch hochinteressant für europäische Unternehmen. Ansonsten die Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Callcenter, all das sind Bereiche, in denen der indische Dienstleistungssektor wirklich führend ist. Also man nennt Indien auch scherzhaft so ein bisschen das Backoffice der Welt, hat natürlich seinen Grund. Aber auch im verarbeitenden Gewerbe versucht man deutlich aufzuholen. Wie gesagt, dort gibt es eben größeres Potenzial, Arbeitsplätze zu schaffen. Und da hat Indien schon eine Basis, die durchaus ausbaufähig ist, zum Beispiel die Pharmaindustrie. Indien gehört zu den weltweit größten Herstellern von Generika, aber auch die eigene Forschung kommt da allmählich in Tritt, eben auch durch ausländische Direktinvestitionen. Die Textilbranche ist sehr stark entwickelt, wir haben einen gewissen Fahrzeugbau, sogar die Raumfahrt spielt in Indien eine gewisse Rolle. Also Indien ist da zwar nirgends dominant, aber wie gesagt, es gibt eine ausbaufähige Basis, auf der man aufbauen kann und eben auch die Bereitschaft der Inder, sich darauf einzulassen.
Also müsste mehr in Indien investiert werden. Das ist sicherlich auch der Wunsch der indischen Politik. Wie ist da jetzt so die Entwicklung? Wie sind die Perspektiven, Matthias?
Naja, was die Direktinvestition angeht, da hat die EU schon eine sehr starke Stellung dort. Also laut Angaben der EU-Kommission haben EU-Unternehmen im vergangenen Jahr etwa 130 Milliarden Euro in Indien investiert. Damit sind die europäischen Unternehmen die Spitzenreiter. Und es sind derzeit schon 6.000 europäische Unternehmen in Indien irgendwie engagiert. Und das dürfte natürlich durch die Politik der Inder, durch das Freihandelsabkommen tendenziell steigen. Wie gesagt, wir haben in Indien da die Make in India-Kampagne Modis. Er möchte also ganz gezielt ausländische Unternehmen anwerben, auch als Diversifikationspunkt zu China zum Beispiel. Für viele Unternehmen ist das durchaus attraktiv und da bestehen durchaus Chancen. Wobei man natürlich sagen muss, dass der indische Markt nicht ganz einfach ist. Also da bekommt man nichts geschenkt. Und man sollte da auch die typischen Probleme Indiens nicht vergessen. Wir haben es eben in vielen Bereichen noch zu tun mit einem Entwicklungsland. Zum Teil hochmodern, zum Teil aber wirklich eher rückständig, was Infrastruktur angeht, Verkehr, Energieversorgung. Wir haben Fachkräftemangel, gerade im Bereich des verarbeitenden Gewerbes. Und da spielen natürlich dann viele Probleme mit rein, die sich auch aus der langen Abschottung Indiens gebildet haben. Ich nenne da Bürokratie, sehr rigide Arbeitsgesetze, teilweise hohe Steuern. Also es ist kein einfacher Markt und man muss sich da schon warm anziehen, aber die Chancen sind eben groß.
Ja, Kusch, kannst du das so bestätigen? Wir müssen natürlich auch die Schattenseiten beleuchten.
Absolut. Matthias, du hast sehr gut das erwähnt. Ich denke, dazu kann ich nur vielleicht ein, zwei Sachen auch sagen. Indien ist kein Quick Win. Das heißt, wenn man denkt, dass man geht in Indien rein und dann kann man Geschäfte machen, das ist so kurz gedacht. Indien hat sehr viele Herausforderungen, vor allem im Bereich von Infrastruktur. Indien hat enormen Infrastrukturnachholbedarf, da wird kräftig gebaut, aber es dauert, bis die Infrastruktur da steht. Und auch Energie ist ein Thema. Die Versorgung ist in den letzten 10 Jahren deutlich besser geworden, aber es gibt immer noch Lücken, wo man dran arbeiten muss. Bildung, ein sehr wichtiges Thema. Es gibt eine sehr gute Elite in Indien. Es gibt top gebildete Inder, die in Indien oder halt im Ausland auch arbeiten. Und dann gibt es ja die breite Masse, wo die Qualifikationen noch nicht so gut ausgeprägt sind. Das ist eine klare Schwäche. Matthias, du hast schon erwähnt, der indische Premierminister, der versucht auch seit ein paar Jahren mit der Initiative Make in India das ganze Thema voranzutreiben. Man will die Menschen gut ausbilden und wir haben davor gesprochen, dass knapp die Hälfte der Inder arbeiten in Agrarwirtschaft. Das ist eine Branche, die sehr viele Menschen beschäftigt, aber nicht sehr viel an der Wertschöpfung beiträgt und das will man auch ändern. Dazu gibt es ja die Instituten. Es ist ein sehr großes Land, ein sehr komplexes Land. Manchmal kann man das gar nicht so realisieren, aber einfach ein Beispiel zu geben. Es gibt 2 Bundesländer in Indien, die haben mehr Menschen wie USA zusammen. Das ist halt sehr, es ist eine sehr heterogene Gesellschaft. Von daher, manchmal können die Sachen ein bisschen lange dauern. Deswegen muss man viel Geduld mitbringen. Es ist trotzdem ein sehr wichtiger Markt, der für die Zukunft eine sehr große Rolle spielen wird.
Ja, und anknüpfen kann man, denke ich, besonders gut, wenn man Menschen kennt, die in Europa studiert haben, so wie dich, Kusch. Da gibt es ja wirklich auch sehr, sehr viele, oder?
Das stimmt. Ich habe auch dazu ein paar Zahlen angeschaut. Mittlerweile die Inder sind die größte Gruppe von Studenten, die an den deutschen Unis studieren. Viele davon bleiben, wie ich, auch in Europa oder in Deutschland. Die anderen gehen zurück. Das heißt, es gibt auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, wo man gute Studenten hier ausbilden kann, die auch zu unserer Partnerschaft auch sehr gut beitragen können.
Das ist ja ein schönes Schlusswort. Also Indien, große Perspektiven, viele Chancen durch das Freihandelsabkommen. Wir können nur hoffen, dass es dann auch zügig verabschiedet wird und eben die Unternehmen daraus was machen. Vielen Dank, Matthias. Vielen Dank, Kusch. Und vielen Dank Ihnen, liebes Podcast-Auditorium, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und schalten Sie wieder ein. Es verabschieden sich
Matthias Krieger,
Kusch Dipsingh
und Bernd Ferno. Und der darf Sie zum Schluss noch auf unseren Disclaimer auf unserer Homepage aufmerksam machen. Und auf der Homepage finden Sie dann auch unsere Studien, wie das Emerging Markets und Global Economy Quarterly, das auch unter der Führung von Matthias Krieger entsteht, alle 3 Monate.
Das war LBBW Research to Go, der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Jetzt abonnieren oder besuchen Sie uns auf lbbw.de. Wir verfolgen für Sie Weltwirtschaft und Finanzmärkte, analysieren Märkte und Trends. Bereit für Neues. LBBW.